Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und heute schauen wir einmal auf das Thema Nachhaltigkeit als Investitionskriterium bei Staatsanleihen. Mein heutiger Gast investiert in Schwellenländer und ich möchte von ihm mal wissen, wie die Datenlage da ist, worauf er besonderen Wert legt und auch wer überhaupt festlegt, was genau ein Schwellenland ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass Thomas Meyer bei mir ist. Er ist Deutschlandchef des belgischen Asset Managers De Groof Petercam Asset Management. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Meyer, Sie haben schon 2007 begonnen, ein eigenes ESG-Bewertungstool zu entwickeln. Das kam zunächst zum Einsatz bei Staatsanleihen von OECD-Staaten. Bevor wir auf die Schwellenländer kommen, vielleicht können Sie zunächst mal erklären, woher kam denn die Idee? Was war der Anlass zu sagen, das schauen wir uns jetzt genauer an?
Die Idee für den Ansatz, den wir daraus entwickelt haben, kam von einem institutionellen Investor, der auf uns zugekommen ist und gesagt hat, er möchte gerne nachhaltig in ein Staatsanleihenportfolio für Industrieländer investieren. Und wir dann im Dialog mit dem Investor angefangen haben, was sind eigentlich so die Kriterien für den Investor, die er für wichtig erachtet. Und darauf aufbauend haben wir dann in 2007 dieses Modell entwickelt, was es heute nahezu noch unverändert gibt.
Sie haben ja das Modell später dann auch auf Schwellenländer übertragen. Wie viele Datenpunkte schauen Sie da an? Was sind das für Kriterien, auf die Sie achten?
Man muss sagen, dass der heutige Umfang an Daten nicht mit dem übereinstimmt, den wir 2013 hatten für die Entwicklungsländer. Damals hatten wir ungefähr 30, 35 Indikatoren. Heute sind wir bei 55 Einzelindikatoren für die Entwicklungsländer. Und daran kann man schon erkennen, dass die Datenbasis, die Datenqualität in der Breite deutlich sich verbessert hat. Nichtsdestotrotz legen wir heute genauso den gleichen Wert wie bei den Industrieländern, dass sie kontinuierlich stabil zur Verfügung stehen, die Datenpunkte, und auch von entsprechenden Institutionen geliefert werden, die vertrauenswürdig sind.
Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Vielleicht, was ich noch ganz interessant finde, Emerging Markets ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Begriff wie Mittelstand. Jeder versteht da irgendwie was anderes drunter. Und wenn Sie 5 Menschen fragen, kriegen Sie 8 verschiedene Definitionen. Bei Ihnen im Report zu Emerging Markets, da tauchen beispielsweise Kenia auf, die Dominikanische Republik, aber auch Singapur oder Südkorea, die ich jetzt persönlich, ehrlich gesagt, spontan woanders eingeordnet hätte. Wie definiert sich denn bei Ihnen, was ein Emerging Market ist? Und wie oft muss ich das vielleicht auch anpassen?
Gute Frage, die uns auch immer wieder beschäftigt. Die Definition, die wir heute verwenden für die Emerging Markets, ist die gleiche, die wir auch am Anfang im Jahr 2013 genommen haben. Das heißt, wir hatten uns angeguckt, sehr viele unterschiedliche Quellen, sei es zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, aber auch eben Indexanbieter, die ein Universum für Entwicklungsländer wie auch Frontiermärkte definiert haben. Das machen wir auch weiterhin. Nichtsdestotrotz ist es so, dass auch heute diese Quellen weiterhin Länder wie Südkorea oder Singapur als Entwicklungsländer mit aufführen. Nichtsdestotrotz der Fragestellung, die wir uns auch wieder regelmäßig stellen.
Das heißt, Sie müssen schon auch gucken, ob Sie es überprüfen. Wer entscheidet das dann bei Ihnen? Haben Sie dann ein Komitee oder wie gehen Sie vor?
Wir haben dazu ein eigenes Komitee, was den Nachhaltigkeitsprozess von Ländern bewertet. Dieses Komitee setzt sich aus internen Mitarbeitern aus dem Nachhaltigkeitsbereich wie auch externen Experten rund um das Thema Nachhaltigkeit zusammen.
Wie viel sind das insgesamt?
Wir haben aktuell ein Gremium, was sich aus 4 Personen zusammensetzt, 2 internen, 2 externen. Aber dieses Gremium ist auch in der Lage, sich externes Know-how dazuzuholen, spezielle Experten, die für bestimmte Fragestellungen, die sich durch die sich ändernden Gegebenheiten in den Daten wie auch möglichen neuen Schwerpunkten, die als wichtig erachtet werden in der Nachhaltigkeitsbewertung, dann hinzugezogen werden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sammeln mehr als 50 Datenpunkte ein. Sie verwalten insgesamt rund 4 Milliarden Euro Assets under Management. Sie müssen ja irgendwie auch versuchen, bestmöglich sicherzustellen, dass die Daten, auf die Sie sich beziehen, mit denen Sie arbeiten, auch verlässlich sind. Fangen wir vielleicht zunächst mal mit der Quellenlage an. Wie gut ist die? Sie haben schon ein, zwei Institutionen gesagt, wo Sie sagen, die kann man als glaubwürdig ansehen. Wie kommen Sie an die Daten?
Wie kommen wir an die Daten? Wir haben natürlich die Erfahrung schon aus dem Modell und dem Ansatz der Industrieländer. Und auch dort ist es so, dass die Institutionen global anerkannt, bekannt sind und auch die Datenerhebung für die Entwicklungs- und Schwellenländer gemacht haben und auch weiterhin machen. Und dementsprechend prüfen wir natürlich auch regelmäßig die Datenlage. Es gibt immer mal wieder Fälle, wo einzelne Daten, ich sag mal, in der Tiefe nicht vorliegen. Das berücksichtigen wir auch in unserem Modell. Und das zeigt sich dann auch an dem Ergebnis letztendlich, weil die Institutionen natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit den Ländern angewiesen sind. Und wenn bestimmte Länder grundlegende Daten eben verspätet liefern oder manchmal auch gar nicht, dann können auch diese Quellen, die supranational in der Regel sind oder unabhängig, dann auch keine vollständigen Bilder abliefern.
Was heißt es dann für Sie in den Bewertungskriterien? Wie werten Sie das, wenn Sie einfach gar keine Informationen haben oder veraltete Informationen?
Wenn wir gar keine Informationen haben oder veraltete, dann führt das eben dazu, dass der Datenpunkt nicht bewertet wird. Bedeutet auch, dass in der Aufsummierung und Berechnung dann das Ergebnis geringer ausfällt und damit im Ranking dieses Land entsprechend auch nach hinten zurückfällt.
Das heißt, Sie gehen quasi vom schlechtestmöglichen Ergebnis aus, um einen Anreiz zu liefern.
Genau.
Jetzt ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie gut kann man das verifizieren, validieren? Geht es von Deutschland aus oder müssen die Kollegen da auch manchmal vor Ort sein, um sich einen Eindruck zu verschaffen?
Also diese Daten werden alle unabhängig vom Standort erhoben. Das ist einfach so, weil eine Weltbank, die liefert die Daten entsprechend über ihre Portale und jeder kann da letztendlich drauf zugreifen. Was wir machen eben ist, dass wir aus dem Prozess heraus, den wir entwickelt haben, mit den entsprechenden Nachhaltigkeitsländerkomitee, was wir haben, die Validierung machen in der Einzelgewichtung der Indikatoren, der Relevanz der Indikatoren, weil das ist auch wichtig. Es gibt Indikatoren, die wurden über die Zeit eher irrelevant, wurden ersetzt durch andere. Und was eben auch wichtig ist, die Gewichtung verändert sich. Wir haben Indikatoren, die zwischen 0,5% in das Ergebnis einfließen, aber auch mit 4%, je nachdem. Und das führt natürlich zu einer gewissen langfristigen Dynamik, die sich natürlich dann auch in das Endergebnis des jeweiligen einzelnen Landes widerspiegelt. Aber es ist wirklich so, dass wir die Erfahrung gesammelt haben, nach über 15 Jahren, dass die Quellen, die wir heute nutzen, schon sehr valide sind und zuverlässig in der Datenlieferung.
Was sind denn die Aspekte, wo Sie sagen, die sind im Moment besonders hochgewichtet, das sind besonders wichtige Faktoren und was sind vielleicht Punkte, wo Sie sagen, die sind eher weniger priorisiert als noch vor 15 Jahren?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist und was der Anfang unseres Prozesses letztendlich ist, ist demokratische Werte. Ja. Ich glaube, dazu gibt es sehr viele Analysen auch, dass die Länder, die wirklich als frei und demokratisch bewertet werden, auf dem Rückzug sind. Wir mehr und mehr Staaten sehen, die doch in irgendeiner Form eine eingeschränkte Demokratie haben. Ja. Und das ist schon mal der erste Punkt. Der weitere Faktor, den wir heute sehen, neben diesen demokratischen Werten, ist unterschiedliche Vermögensverhältnisse, also das Gefälle zwischen Reich und Arm. Was wir auch sehen, ist natürlich das Thema Klima. Wie klimaresistent stellen sich Staaten letztendlich auf? Durch die steigenden Kosten sehen wir auch den Faktor Gesundheitswesen. Gerade in den Schwellenländern durch die starke Urbanisierung wird da sehr viel Geld in die Zentren gelenkt, aber die Landbevölkerung leidet dann eben unter einer deutlich schlechteren gesundheitlichen Versorgung. Also das sind so ein paar Trends, die wir sehen. Und natürlich gibt es da auch durchaus einen Zusammenhang zwischen einzelnen Indikatoren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dann auch zu beobachten und zu bewerten in unserem Modell.
Wie muss ich mir das dann konkret vorstellen, wenn Sie jetzt Erkenntnisse haben über beispielsweise die Gesundheitsversorgung Stadt und Land, über das Gefälle? Wie werten Sie das dann ein in Ihr Modell? Ist es ein Ranking? Ist es eine Benchmark? Woran orientiert sich das dann?
Es ist ein Ranking letztendlich, ja. Die Daten, die wir bekommen, werden bewertet, werden dann in einzelnen Themengruppen zusammengefasst und dann letztendlich zusammengefügt in einer Gesamtzahl. Natürlich ist es so, dass unsere Analysten sich dann auch Einzelindikatoren angucken oder Gruppen einzelner Indikatoren, um Trends zu sehen, die wir auch berücksichtigen, ja, weil wir reden über ein Universum von Staaten, wo wir, wie gesagt, hochindustrialisierte Länder wie Singapur zum Beispiel haben, die durchaus von der Wertschöpfung höher liegen als so manches Industrieland. Auf der anderen Seite aber eben auch kleinste Entwicklungsländer in Afrika wie auch Asien haben, die gar keine große finanzielle Basis haben, aber trotzdem entsprechend in ihr Nachhaltigkeitsprofil investieren wollen. Was wir machen ist, gerade um Fortschritte der Schwächsten zu berücksichtigen, ist ein sogenannter Trendindikator. Und dieser Trendindikator bewertet die Entwicklung eines Landes in rollierenden 3-Jahres-Zeiträumen. Das heißt, wenn ein schwaches Land sich steigert in der Nachhaltigkeitsbewertung, dann kriegt es noch einen Bonus obendrauf dafür, dass es sich eben verbessert hat. Aber eben auch Länder, die sehr starke finanzielle Mittel haben, die sich dann vielleicht in der Nachhaltigkeitsentwicklung schlechter darstellen in diesen 3-Jahres-Zeiträumen, werden dann eben auch bestraft, indem sie Punktabzüge bekommen. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir die Schwächeren mit auch unterstützen wollen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dann in der Kommunikation hinterher, dass man das dann auch so darstellt.
Sie machen das ja letztlich auch, um damit Geld zu verdienen. Inwieweit können Sie denn abbilden, wie sich Nachhaltigkeit widerspiegelt auf den Renditeaspekt oder vielleicht auch auf das Thema Risikomanagement? Inwieweit können Sie da die Korrelation sichtbar machen?
Also wichtig, für uns ist das ein Risikothema, ja, dieser ganze Prozess. Und es zeigt sich eben auch gerade, was wir schon besprochen hatten, das Thema Demokratie und autoritäre Regime. Wir schließen Staaten eben aus, die von Freedom House als nicht frei und autoritär entsprechend eingestuft werden. Wir lassen uns das nochmal durch einen zweiten unabhängigen Quelle, die Intelligent Unit of the Economist, bestätigen. Das heißt, wenn in beiden Fällen ein Staat als autoritär oder nicht frei eingestuft wird, wird es bei uns ausgeschlossen. Das hat uns schon in der Vergangenheit vor so manchem Risiko bewahrt. Das heißt, Länder wie zum Beispiel Russland, aber auch China sind bei uns ausgeschlossen. Einige Länder in Afrika wie auch Middle East sind für uns ausgeschlossen aufgrund dieser Tatsache. Und nehmen wir das letzte Beispiel, Russland. Wir waren eben mit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine nicht investiert. Die Konsequenzen konnte man in anderen Portfolien entsprechend sehen. Bei uns war es eben nicht der Fall. Das ist, glaube ich, schon mal eine starke Quelle. Dann ist es so, dass was wir sehen ist, dass die Länder, die im Nachhaltigkeitsranking bei uns weit oben stehen, deutlich ja, widerstandsfähiger sind bei, ich sag mal, Umweltkatastrophen, aber auch was deren demokratisches Setup, die Institutionen angeht. Ja. Das heißt, die funktionieren sehr gut. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie bestimmte Entwicklungen, Putschversuche und dergleichen eher weniger sehen oder fast sogar unmöglich sind aufgrund der institutionellen Aufsetzung.
Das heißt, es geht im Prinzip weniger darum zu sagen, ich erziele Überrenditen, wenn ich das betrachte, sondern eher, ich kann mich hedgen, ich erkenne Risiken früher, ich kann bestimmte Situationen, die ich als Investor nicht haben möchte, umgehen beziehungsweise mich vorher zurückziehen, wenn es in die Richtung geht.
Genau, das machen unsere Portfolio-Manager auch. Sie kriegen die Ergebnisse ja geliefert für die einzelnen Länder und sind auch für bestimmte Entwicklungen sensibel. Wir haben das auch in der Vergangenheit gesehen, Länder, die, als das Modell aufgesetzt wurde, wie zum Beispiel die Türkei, sehr gut abgeschnitten haben. und in den letzten Quartalen bzw. Jahren deutlich abgesackt sind. Ja. Für unsere Portfolio-Manager ist das ein Indikator, gerade was die demokratische Entwicklung angeht, und führt dann eben auch schon teilweise dazu, dass im Vorwege, bevor ein Land als autoritär oder nicht frei klassifiziert wird, schon nicht mehr investiert wird.
Wie groß ist denn das Investmentuniversum? Also ich nehme an, es wird sich ja auch immer mal verändern, da werden welche hinzukommen und wieder rausfallen. Aber wenn Sie mal so überlegen, wie viele Länder sozusagen sind nach den Kriterien, die Sie ansetzen, für Sie im Moment investierbar?
Also investierbar, also die nicht von vornherein ausgeschlossen sind, sind aktuell ungefähr 90 Staaten, die wir beobachten. Das ist eigentlich auch relativ stabil, diese Gruppe. Was wir sehen, kleinste Veränderung ist bei den Ländern, die eben nicht als frei oder eben als autoritär eingestuft werden. Da gibt es schon von Zeit zu Zeit mal eine Änderung in der Liste der ausgeschlossenen Staaten. Aber insgesamt sehen wir eigentlich primär Bewegungen innerhalb der Quartile, weil diese Staaten, dieses Universum, was übrig bleibt, gliedern wir in vier Quartile auf. Und da sehen wir schon Änderungen. Ja. Also was ich gerade gesagt habe, das Beispiel Türkei ist etwas. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Staaten in Zentraleuropa zum Beispiel, die sich in den vergangenen Jahren nach oben bewegt haben, positiv. Und dementsprechend dann auch eine höhere Berücksichtigung in unserem Portfolio finden können.
Das heißt, wer sozusagen im besten Quartil ist, kann überproportional investiert werden. Und je weiter es nach unten geht, da werden Sie vorsichtiger.
Genau. Es ist so, dass wir in das erste Quartil die Portfolio-Manager mindestens 40% investieren müssen. Und im letzten Quartil dürfen sie höchstens 10% des Portfolios allokieren. Das ist etwas auch Teil des, ich sag mal, qualitativen Ansatzes. Wie hoch die einzelne Gewichtung der Staaten ist, der Länder, bleibt den Portfolio-Managern überlassen. Das heißt, das Portfolio eben aufgrund des anderen Ansatzes hat auch keine Benchmark. Und die Portfolio-Manager sind da entsprechend frei in der Allokation.
Sie haben ja aber wahrscheinlich trotzdem so eine Zielrendite.
Natürlich vergleichen wir uns auch mit den Wettbewerbern und dem, ich sag mal, den gängigen Indizes. Aber es ist letztendlich nur ein Richtwert, weil für uns entsprechend der langfristige Kapitalaufbau entscheidend ist.
Und wo ist dieser Richtwert, ganz grob?
Es gibt in dem Sinne keinen Richtwert, ja, weil Sie sehen selber auch, das Marktsegment unterliegt verschiedenen Einflussgrößen. Wir haben natürlich die Zinsentwicklung der großen Referenzkapitalmärkte wie den USA. Wir haben die Währungsentwicklung der einzelnen Staaten, aber eben auch den Einfluss der, ich sag mal, Leitwährung des US-Dollars, ja, weil viele Kapitalströme internationale Investoren eben auch sehr stark davon abhängt, wie eben der größte Markt, die Leitmärkte dort sich entwickeln.
Jetzt haben Sie ja gesagt, die Länder können aufsteigen, absteigen. Gibt es ein Land, wo Sie sagen, das hat Sie zuletzt positiv überrascht oder das hat vielleicht eine besonders gute Entwicklung hingelegt?
Also was als Ländergruppe wir eben sehen und was ich eben auch gesagt habe, insgesamt sind die Staaten in Zentraleuropa. Ich glaube, das ist letztendlich aber auch Ausdruck der Entwicklung, die diese Länder schon nach dem Fall oder den Zusammenbruch des Ostblocks gesehen haben und was durch die Bestrebungen, sich an die Europäische Union anzunähern, weiter entsprechend auch zu einer Verstärkung, einer Stärkung der Institutionen in vielen dieser Länder eben geführt hat. Ausnahmen gibt es auch, das wissen wir. Ungarn ist dort zum Beispiel ein Fall, die sich eher schlechter entwickelt haben, aber nichtsdestotrotz viele Länder, die eben auch in die Europäische Union streben, haben dort schon deutlich sich verbessert.
Vielleicht zum Abschluss nochmal ein Blick auf die Branche als Ganzes. Da hat ja, muss man sagen, ESG gerade nicht den einfachsten Stand. Es gibt ja oder gab lange die Net Zero Asset Managers Initiative. Da sind einige Branchengrößen, auch BlackRock zum Beispiel, ausgetreten. Das ist alles so ein bisschen ruhend gestellt im Moment. Wie sehen Sie das als jemand, der sagt, wir haben hier gezielt diese ESG-Kriterien drin und für uns ist es wichtig? Wie sehen Sie diese Entwicklung und wie positionieren Sie sich auch als Haus?
Also wir als Haus sind weiterhin dabei bei Net Zero und wir haben unsere Ziele für unser Portfolio-Management vor 2 Jahren auch entsprechend definiert und aktuell sehen wir auch keine Veranlassung daran, irgendwas zu ändern. Wir gehen unseren Weg. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. für die Entwicklung der Kapitalanlage, aber eben auch generell für die gesellschaftliche Entwicklung in Europa und global.
Beunruhigt Sie, wenn Sie sehen, dass andere Häuser rausgehen, oder wie sagen Sie, naja gut, können wir nicht beeinflussen?
Letztendlich können wir es wirklich nicht beeinflussen. Ja, das ist eine Entscheidung der jeweiligen Unternehmen. Wichtig ist, dass die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft. Und je stärker und gesetzter, das heißt auch wirklich akzeptierter diese Rahmenbedingungen sind, desto mehr wird daraus auch ein langfristiger Wert entstehen.
Wie sehen Sie es denn auf Investorenseite? Gibt es da Veränderungen, dass Häuser, sagen Sie, die priorisieren diesen ESG-Aspekt?
Also mit denen wir zusammen sprechen, gerade auf der institutionellen Kundenseite, ist es so, dass dort eigentlich nicht irgendwie etwas abgeschwächt wird oder sogar aufgehoben. Ich glaube, dass im institutionellen Bereich das Thema Nachhaltigkeit gesetzt ist und dort auch entsprechend weiterentwickelt wird, wie es auch der institutionelle Rahmen eben vorgibt.
Also da eine gewisse Ruhe, die Sie sehen auf der Investorenseite. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns heute mal mitgenommen haben durch das Thema ESG-Bewertung im Kontext von Staatsanleihen. Das war Thomas Meyer, er ist Deutschlandchef beim Asset Manager De Groof Peterkam Asset Management. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast waren. Danke für den Besuch.
Danke.
Für den Blick auf die weiteren Meldungen in der Branche ist auch diese Woche mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir sprechen über nachhaltige Finanzprodukte. Die EU-Kommission will da nämlich mal ein bisschen aufräumen. Da gab es ja bislang ein ziemliches Wirrwarr um nachhaltige Geldanlagen. Jetzt soll es etwas mehr Klarheit geben. Die Kommission schlägt deswegen ein neues System vor. Wie genau soll sich denn die Einstufung von nachhaltigen Fonds jetzt verändern?
Die bisherigen Kategorien, Artikel 6, 8 und 9, haben für viel Verwirrung gesorgt, vor allem, weil sie wie Gütesiegel genutzt wurden, ohne wirklich aussagekräftig zu sein. Jetzt will die EU das einfacher und klarer machen. Künftig soll es 3 neue Kategorien geben. Die heißen Übergangsfonds, Nachhaltigkeitsintegrationsfonds und Fonds mit nachhaltigen Zielen. Die Namen sagen schon etwas mehr darüber aus, was drinsteckt. Und das soll vor allem Anlegern helfen, nachhaltige Produkte besser einzuordnen.
Ja, das sind ja trotzdem auch Namen, die ein bisschen eine Interpretation noch zulassen. Was ist denn zum Beispiel ein Fonds mit nachhaltigen Zielen?
Das ist schon mal die höchste Stufe. Solche Fonds müssen mindestens 70% ihres Geldes in Projekte stecken, die nachweislich nachhaltig sind, etwa grüne Anleihen oder Firmen, die mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar wirtschaften. Gleichzeitig dürfen sie nicht in Unternehmen investieren, die ihre Kohle- oder Ölgeschäfte ausbauen. Die Kriterien sollen also ambitionierter und zugleich klarer sein, damit Greenwashing schwieriger wird.
Und wie wird der Vorschlag so aufgenommen, zum Beispiel in der Politik?
Ziemlich positiv. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber spricht sogar von einer überfälligen Korrektur. Für ihn zeigt das Ganze aber auch, wie unausgereift der ursprüngliche Ansatz war. Er kritisiert außerdem, dass es im Bereich nachhaltiger Finanzen zu viele parallele Regeln gibt.
Es wird ja in Brüssel auch derzeit viel beraten über Lockerungen bei der ESG-Regulierung, Stichwort Omnibus. Derweil muss man sagen, die deutschen Privatbanken, die haben sich gegen eine Aufweichung in diesem Bereich ausgesprochen und haben jetzt ein neues Positionspapier zum Thema Nachhaltigkeit vorgelegt. Wolf, was genau fordern denn die Banken da dran?
Der Bundesverband Deutscher Banken sagt ganz klar, die nachhaltige Transformation ist kein Klotz am Bein, sondern eine Chance. Die Banken fordern stabile Regeln, langfristige Ziele und klare Förderstrukturen. Sie sagen, wir sind bereit, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Gerade in Sachen CO2-Bepreisung, Energieversorgung und Infrastruktur sei Verlässlichkeit das A und O. Sonst wird es schwer, das nötige Kapital langfristig bereitzustellen.
Das ist natürlich leicht gesagt. Wie sieht es denn mit den Taten aus? Kann man irgendwo ermessen, wie ernst es die Banken mit Nachhaltigkeitsthemen meinen?
Sie meinen es ziemlich ernst. Das jedenfalls zeigen die Zahlen, die der BDB nennt. Heute haben fast 60% der Institute eine Nachhaltigkeitsverantwortung direkt im Top-Management verankert. Bei den großen Banken ist ESG sogar mit der Vorstandsvergütung verknüpft. Und beim Produktangebot tut sich auch was. 2/3 der Banken bieten mittlerweile grüne Kredite an, doppelt so viele wie noch vor 5 Jahren. Das zeigt, ESG ist für viele Institute kein Randthema mehr, sondern Teil der Gesamtstrategie.
Und wenn Sie sagen, die Rahmenbedingungen müssen stimmen, wo sehen denn die Banken die größten Herausforderungen im Moment?
Ein großes Thema sind Transitionspläne, also konkrete Fahrpläne, wie Institute und ihre Kunden klimaneutral werden wollen. Für große Banken ist das längst Pflicht, für kleinere aber oft schwer umsetzbar. Auch bei den ESG-Daten hakt es. Der BDB fordert ein zentrales ESG-Datenregister auf EU-Ebene für mehr Transparenz, gerade bei kleineren Unternehmen und Immobilien. Und nicht zuletzt braucht es mehr Mut bei der öffentlichen Finanzierung. Förderbanken sollen gezielt dort einspringen, wo private Investoren noch zurückhaltend sind.
Wir wechseln mal noch auf die große globale Perspektive. Die G20 soll sich stärker um globale Ungleichheit kümmern. Das fordert zumindest ein Nobelpreisträger. Josef Stiglitz hat diesen Vorschlag gemacht. Wolf, was steckt denn dahinter?
Stiglitz, Wirtschaftsnobelpreisträger und langjähriger Kritiker wachsender Ungleichheit, fordert ein neues Gremium, das sich gezielt mit globaler Ungleichheit beschäftigt. Nach dem Vorbild des Weltklimarats soll dieses Gremium Fakten zusammentragen, Ursachen analysieren und Lösungen vorschlagen, nicht national, sondern international. Die Idee, Gerechtigkeit braucht genauso viel Aufmerksamkeit wie Klimaschutz.
Und warum ist ihm das so wichtig?
Weil sich die Schere weiter öffnet. Laut dem Bericht des G20-Ausschusses gingen seit dem Jahr 2000 rund 41% des neu geschaffenen Reichtums an das reichste Prozent der Menschheit. Nur 1% landete bei der ärmeren Hälfte. Das ist dramatisch. Und Stiglitz warnt, diese Ungleichheit untergräbt das Vertrauen in die Demokratie. Wer sich abgehängt fühlt, verliert den Glauben an faire Regeln.
Jetzt kann man ja viel vorschlagen. Was glaubst du denn, wird die G20 diesen Anstoß aufgreifen?
Das ist noch offen. Südafrika als aktueller Vorsitz hat das Thema auf die Agenda gesetzt. Beim Gipfel in Johannesburg Ende November wird darüber gesprochen. Aber ob ein neues Komitee kommt, hängt auch vom Nachfolger ab. Donald Trump übernimmt im Dezember den Vorsitz und der ist bekanntlich kein Fan multilateraler Abkommen.
Ja, als solcher ist er zumindest bislang noch nicht aufgefallen. Wir werden sehen. Danke für den Überblick bis hierhin. Das war Wolf Brandes. Danke, dass du da warst.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch kurz mitgeben, dass am kommenden Dienstag, den 18. November, das 11. Green Finance Forum im Rahmen der Euro Finance Week stattfindet. Los geht es um 9 Uhr im Hotel Steigenberger hier in Frankfurt. Und die nächste Episode Nachhaltiges Investieren, die gibt es am 27. November. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.